This podcast is brought to you by LMU Munich.
Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier möchte ich die Aufgabe Parseval-Identität und Faltung des 11. Rechenmethodenübungsblattes vorstellen. In der Aufgabe geht es darum, genau diese Identität einmal genauer zu untersuchen, indem wir uns jetzt mal damit beschäftigen und diese Seite ausrechnen und auch diese Seite ausrechnen. Was sagt uns denn diese Identität überhaupt? Sie sagt uns, wenn wir über eine periodische Funktion f und g über ein Intervall, das der Periodenlänge entspricht, integrieren, wobei wir die erste Funktion noch komplex konjugieren, dann ist das gleiche wie 1 über die Länge der Periode und dann die Summe über k und dann die Fourier-Komponenten von f mal die Fourier-Komponenten von g. Das ist die sogenannte Parseval-Identität. Und die wollen wir jetzt überprüfen, indem wir sowohl das Integral explizit ausrechnen, als auch diese Summe mit den Fourier-Komponenten. Dafür betrachten wir folgende zwei Funktionen. Zunächst mal betrachten wir eine sogenannte Sägezahnfunktion, die also immer mit der Steigung x ansteigt, nur um dann wieder herunterzufallen und nochmal mit x anzusteigen. Die ist also definiert über f von x gleich x und f von x plus 2pi ist wieder f von x. Das heißt, alle 2pi wiederholt sie sich und innerhalb des Intervalls von minus pi bis pi steigt sie nun mal einfach als ganz normale Ursprungsgerade. Die Fourier-Komponenten von dieser Funktion wurden bereits in einer anderen Beispielaufgabe hergeleitet, die werden wir jetzt hier nicht nochmal begründen. Die zweite Funktion g von x ist einfach Sinus von x. Wir werden nun damit starten, dass wir zunächst mal die linke Seite explizit ausrechnen. Beginnen wir also nun damit, dieses Integral explizit auszurechnen. Das heißt, wir haben minus pi bis pi und dann ein Integral über f von x. Innerhalb dieses Intervalls ist f von x ja gerade die Ursprungsgerade. Wir haben noch das Komplex konjugieren über dem x, was hier natürlich keine Rolle spielt, weil x eine reelle Zahl ist. Und g von x ist Sinus von x. Gut, diese komplexe Konjugation können wir im Folgenden vernachlässigen und machen nun eine partielle Integration. Dazu leiten wir diesen Term auf. Das ist dann minus Cosinus von x mal x, ausgewertet bei minus pi und pi. Und dann müssen wir noch hinten integrieren von minus pi bis pi, wobei wir jetzt den hinteren Term hier ableiten. Das heißt, wir haben jetzt minus Cosinus von x. Gut, das hier ist ein Integral über die volle Periode von einem Cosinus. Das heißt, dieses Integral verschwindet. Und wir müssen uns nur mit dem vorderen Term beschäftigen. Den werten wir jetzt an beiden Grenzen aus. Das heißt, wir erhalten einmal minus Cosinus von pi mal pi. Und an der unteren Grenze erhalten wir sowohl ein Minus hier im x als auch ein Minus, weil es die untere Grenze ist. Das heißt, wir erhalten nochmal minus Cosinus von minus pi mal pi. Und sowohl das als auch das ist jeweils minus 1. Das heißt, wir erhalten insgesamt am Ende 2pi. Gut, das ist unser Ergebnis für die linke Seite. Nun wollen wir ja die Identität verifizieren, das heißt, wir werden nun noch die rechte Seite ausrechnen. Rechnen das Produkt dieser Fourier-Komponenten auf und summieren dann über k. Die Fourier-Komponenten von f, dieser Sägezahnfunktion, kennen wir ja bereits. Das heißt, was wir noch brauchen, sind die von g. G von x ist ja einfach Sinus von x. Das heißt, wir können das zunächst mal hinschreiben als 1 über 2i, e hoch ix. Minus e hoch minus ix. Das ist ja einfach die Definition des Sinus von x ausgedrückt durch eine Exponentialfunktion. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir berechnen die Fourier-Komponenten explizit mit Hilfe dieser Rücktransformationsformel, die ihr auch in der Vorlesung kennengelernt habt, oder aber wir lesen sie direkt ab. Wie mache ich das? Naja, ich überlege mir, g von x in eine Fourier-Reihe entwickelt, sieht ja folgendermaßen aus, 1 über die Periodenlänge, also 2pi, und dann Summe über k, e hoch ikx und die Fourier-Komponenten. Das heißt, wenn ich das mal hinschreibe, kriege ich zum Beispiel g Schlange 1, e hoch ix, also hier ist jetzt k gleich 1 gesetzt, dann kriege ich den Term von minus 1, da habe ich minus ix, und dann gibt es hier hinten noch ganz viele weitere Terme, zum Beispiel e hoch 2ix, und so weiter und so fort. Die habe ich auch noch alle hier hinten drin. Aber wenn ich mir jetzt den Sinus von x angucke, dann reichen mir bereits diese beiden Terme. Und dann kann ich ja durch den Vergleich von diesen beiden Ausdrücken, die ja gleich sein müssen, ist beides g von x, die beiden Fourier-Komponenten bestimmen. Und wenn ich mir das angucke, dann sehe ich, okay, hier habe ich auf jeden Fall schon mal ein I und hier habe ich ein P. Das heißt, G-Schlange 1 ist nichts anderes als Pi durch I, weil dadurch kompensiere ich den Faktor Pi und kriege hier unten ein I. Und dann habe ich genau diesen ersten Term. Für den G-Schlange minus 1 Faktor gilt das gleiche, nur dass wir hier noch ein Minus haben, den wir noch dazu bekommen müssen, weil wir hier ein Plus haben. Das heißt, wir haben minus Pi durch I. Und alle restlichen Fourier-Komponenten sind 0, weil andere Terme als e hoch ix und e hoch minus ix treten im Sinus nicht auf. Nur die Fourier-Komponenten mit k gleich 1 und k gleich minus 1. Damit können wir jetzt aber ohne Probleme unsere rechte Seite ausrechnen, weil aus dieser gesamten Summe bleiben ja dann nur zwei Terme übrig, nämlich einmal der 1er und der 2er Term. Das heißt, wir können 1 über 2pi schon mal ausklammern. Und dann erhalten wir die erste Fourier-Komponente von f. Wenn wir hier k gleich 1 setzen, dann erhalten wir an dieser Stelle minus 2pi und das Ganze natürlich noch komplex konjugiert, dürfen wir nicht vergessen. Und dann g1, das ist einfach g-Schlange 1, das ist einfach pi durch i. Und dann erhalten wir im hinteren Term plus jetzt die Fourier-Komponente von f bei minus 1. Das ist, wenn wir das hier einsetzen, einfach 2pi. Und das noch komplex konjugieren. Und dann erhalten wir für G-Schlange 1 minus Pi durch I. Wir sehen zunächst mal, dass beide Terme identisch sind. Einmal haben wir hier das Minus und einmal hier. Und dann sehen wir noch, dass uns das komplex konjugieren in beiden Fällen das Vorzeichen streichen wird, da wir hier ja aus dem I ein Minus I bekommen werden. Das wird sich hier herausrechnen. Und hier ebenfalls ein Minus I, das wird sich mit diesem Minus verrechnen. Gut, das i und das i kürzen sich noch, genauso kürzen sich das 2pi und das 2pi, das heißt, wir erhalten insgesamt pi plus pi, also insgesamt 2pi, und das ist genau das Ergebnis, was wir ja gerade schon über die explizite Methode gefunden haben. Heißt, wir haben die Parseval-Identität in diesem Fall jetzt sozusagen explizit mal für ein Beispiel untersucht. Für alle, die es interessiert, möchte ich nun noch die Fourier-Komponenten von der Funktion Sinus von x einmal explizit über die Rücktransformation ausrechnen. Wem dieser Schritt hier oben mit dem Ablesen genügt hat, der kann diesen Schritt auch einfach überspringen. Gut, das ist die Rücktransformationsformel. Wir setzen also L gleich 2pi und setzen für g die Funktion Sinus x ein. Und im Anschluss setzen wir für Sinus von x die Definition ein. 1 durch 2i e hoch ix und e hoch minus ix. Das verrechnen wir mit dem hinteren Faktor und erhalten dann dieses Integral. Gut, nun müsst ihr mir wieder glauben, dass ein Integral von 0 bis 2pi dx e hoch i mal m mal x für ganze Zahlen für m genau dann verschwindet, wenn m nicht 0 ist. Also wenn m eine von 0 verschiedene ganze Zahl ist. Das heißt, wir müssen uns nur für die Fälle anschauen, wo dieser Exponent hier verschwindet. Dann wird aus diesem Ausdruck ja e hoch 0, also 1, und dann integrieren wir einfach 1 über 2pi, also erhalten 2pi. In allen anderen Fällen haben wir hier eine oszillierende Funktion, deren Integral über die volle Periode verschwindet. Schauen wir uns mal an, wann diese Exponenten verschwinden. Das ist einmal, wenn das hier verschwindet und einmal, wenn das hier verschwindet. Das heißt, einmal für k gleich 1, dann haben wir den vorderen Term, und einmal für k gleich minus 1, dann haben wir den hinteren Term. Für k gleich 1 erhalten wir ein Integral über 0 bis 2pi dx 1 über 2i. Der hintere Teil des Integrals verschwindet, weil wir über eine volle Periode integrieren. Und das ist ja einfach 2pi durch 2i, das heißt, das ist einfach pi durch i. Stimmt also schon mal mit diesem Ergebnis überein. Und für k gleich minus 1 erhalten wir ein Integral von 0 bis 2pi dx über minus 1 durch 2i, weil hier haben wir jetzt den hinteren Faktor und vor dem haben wir noch ein Minus stehen. Das heißt, hier halten wir minus pi durch i. Für alle anderen k's integrieren wir über volle Perioden, das heißt, unser Integral trägt in beiden Faktoren nicht bei. Wir halten also insgesamt 0. Gut, nun wollen wir die gewonnenen Erkenntnisse über die Parseval-Identität noch nutzen, um etwas ganz anderes zu berechnen, nämlich eine unendliche Reihe. Eine Reihe, das werdet ihr in der Mathematikvorlesung noch genauer behandeln, das ist nichts anderes als eine Summe von ganz vielen folgenden Gliedern und die kann unter Umständen, aber muss nicht konvergieren. 1 durch n Quadrat, das ist ja dann einfach eine Summe über 1, 1 Viertel, 1 Neuntel, 1 Sechzehntel plus 1 durch beliebige Quadratzahlen. Die Frage ist jetzt, wenn diese Reihe konvergiert und man kann beweisen, dass sie das tut, welchen numerischen Wert hat sie dann? Das heißt, was kommt raus, wenn wir alle diese unendlich vielen Brüche zusammenaddieren? Wir werden nun einen Trick anwenden, um genau das hier auszurechnen. Dazu betrachten wir die Parseval-Identität mit zwei gleichen Funktionen. Das heißt, wir haben in beiden Fällen die gleiche Funktion und dafür hinten natürlich auch in beiden Fällen die gleiche Fourier-Komponenten. Und dann ist natürlich f-Komplex konjugiert mal f nichts anderes als das Betragsquadrat von f. Das gleiche gilt natürlich auch für die Moden. Zunächst mal rechnen wir die linke Seite aus und im Intervall von minus pi bis pi ist f nichts anderes als x. Also haben wir im Betragsquadrat x Quadrat. Und das integriert ist ja einfach x hoch 3 Drittel, ausgewertet bei minus pi und pi. Und das ist nichts anderes als 2 pi hoch 3 Drittel. Gut, nun kümmern wir uns noch um die rechte Seite. 1 durch l ist 1 über 2 pi und die Summe über k ist eine Summe über den Betragsquadrate von den Fourier-Komponenten von f. Die habe ich hier nochmal notiert, die hatten wir ja als gegeben hingenommen. Wenn wir hiervon das Betragsquadrat nehmen, dann wird aus diesem i eine 1 und aus diesem minus 1 wird auch eine 1, weil das hier oben ist ja ein alternierender Faktor, der entweder minus 1 ist oder 1, immer abwechselnd, je nachdem was k ist. Aber der Betrag bzw. das Betragsquadrat davon ist in jedem Fall 1. Gut, das heißt, wir erhalten hier 2 Pi im Quadrat. Das heißt, wenn wir die Summe abschreiben, erhalten wir 1 über 2 Pi, eine Summe über k. Dann erhalten wir 2 Pi im Quadrat und dann erhalten wir 1 über k Quadrat. Gut, das Betragszeichen fällt weg, da wir hier keine komplexen Argumente haben und das Quadrieren bereits den gewünschten Effekt erzielt. Gut, das können wir noch weiter vereinfachen, indem wir die beiden 2 Pis miteinander verrechnen. Das ist einfach 2 Pi und eine Summe über k, 1 durch k Quadrat. Gut, nun müssen wir noch beachten, dass bei den Fourier-Summen das k als ganze Zahl stets von minus unendlich bis unendlich geht, wobei in diesem Fall 0 ausgeschlossen ist. Das heißt, diese Summe ist mit der Indexschreibweise, die wir sonst in der Summe gewohnt sind, nichts anderes als k gleich minus unendlich bis unendlich, wobei k ungleich 0 sein muss, von 1 über k Quadrat. Schauen wir uns noch jedoch diesen Summanden an, dann sehen wir hier, dass für alle negativen Zahlen und alle positiven Zahlen wir jeden Beitrag jeweils einmal in den negativen und in den positiven erhalten. Ich meine das so, dass wenn wir jetzt hier k gleich minus 3 erhalten, wird das der gleiche Beitrag sein, den wir noch bekommen werden, wenn wir k gleich 3 setzen, weil wir hier ein Quadrat haben. Das heißt, 1 durch minus 3 im Quadrat ist das gleiche wie 1 durch 3 im Quadrat. Das bringt uns jetzt folgende Vereinfachung. Wir können einfach sagen, wir nehmen einfach zweimal die Summe und beschränken uns auf die positiven Zahlen. Genau. Das heißt, anstatt negative und positive Zahlen zu summieren, summieren wir nur die positiven und zählen sie aber doppelt, weil die negativen Zahlen letztlich jeden Beitrag einfach nur nochmal liefern würden. Gut, wenn wir jetzt beide Seiten, die wir ja über die Parseval-Identität gleichsetzen können, vergleichen, erhalten wir 2 Pi hoch 3 Drittel für das Integral und auf der rechten Seite 4 Pi mal die Summe von k gleich 1 bis unendlich, 1 durch k Quadrat. Gut, jetzt teilen wir noch durch 4 Pi und dann sehen wir, dass die Summe über n gleich 1 bis unendlich 1 durch n Quadrat, also einfach den Indiz von hier nach hier umbenannt, ist nichts anderes als das hier durch 4 Pi, also Pi Quadrat Sechstel. Gut, das heißt, wir haben jetzt sozusagen mithilfe von dieser Parseval-Identität es geschafft, eine unendliche Reihe zu bestimmen, beziehungsweise den numerischen Wert, den diese Reihe hier, gegen den diese Reihe konvergiert, herauszufinden. Im weiteren Verlauf dieser Aufgabe geht es dann noch um Faltung. Dieser Teil der Aufgabe wird jedoch in einem Extra-Video vorgestellt und in dem nochmal etwas genauer auf den Begriff und die Idee hinter dem mathematischen Konstrukt der Faltung eingegangen wird. Das soll es also an dieser Stelle mit diesem Video gewesen sein. Wir haben also gesehen, wie man die Parseval-Identität anwenden kann, um eine unendliche Reihe zu berechnen und außerdem davor die Parseval-Identität einfach einmal explizit anhand eines Beispiels vorgeführt. Es gibt noch ein paar andere Fälle, in denen die Parseval-Identität ganz nützlich sein kann und das sollte hier einfach mal ein bisschen eine Skizze davon sein. Dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder.